Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist unser Thema. Und zuerst lesen wir darüber den 50. Sonntag der Heidelberger Katechismus. Die Frage 125. Was bedeutet die vierte Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute? Damit beten wir, versorge uns mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Leer uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit, wie auch deine Gaben, uns nichts nützen. Lasst uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. Also, meine Lieben, heute Abend geht es um Brot. Kaum ein anderes Lebensmittel ist so sehr inbegriff für das Nötige wie Brot. Unser tägliches Brot gib uns heute. So leert uns Jesus um das Nötige beten. Nicht unsere tägliche Schokolade, nicht unser tägliches Steak, nicht unsere tägliche Pizza, für mich sowieso alles verbotene Leckerbissen. Nein, um Brot soll es gehen. Brot, das ist gemahlenes Getreide, Wasser, Hefe oder Sauerteig und Salz. Fertig. We kennen das als Weißbrot, Fladenbrot, Baguettes, Briotjes, Croissant, als Dinkelbrötchen oder Toastbrot, als Knäckebrot und Tortilla und als Vollkornbrot. Für mich jetzt der Höhepunkt der Brotkunst. Vollkornbrot. Also zwei Ideen mussten zusammenkommen. Die eine Idee ist der Backofen, die andere der Sauerteig. Wer hat es erfunden, weißt du das?
Die Schweizer.
Die Schweizer, nein, die Ägypter. Ja, etwa vor 5000 Jahren. Die hatten sogar schon große Bäckereien und kannten 30 verschiedene Brotsorten. Und wegen ihrer Vorliebe für das Gebäck trugen sie den Beinamen die Brotesser. Ägypter sind Brotesser. Am Ende ist es immer Brot, das tägliche Brot, das nötige, sage ich, das rettende, stärkende Brot. Das Brot, das das Herz erfreut, das Brot, das uns am Tisch zusammenbringt. Das tägliche Brot. Darum geht es. Heute Abend 5 kleine Meditationen über das Brot. Und zum Schluss, denn wir wollen schließen mit dem Evangelium, zum Schluss über eine Nahrung, die nicht verdirbt. Erstens, was für ein Wunder. Tägliches Brot. Ich werde nicht sagen die meisten hier, aber ich könnte schon fast sagen, fast alle hier, aber die meisten hier nach 1950 geboren ist, hat in seinem ganzen Leben nichts anderes erlebt als Frieden. In Engeland regierte Queen Elizabeth und am Abend war der Tisch gedeckt. Es gab und gibt immer Brot und immer genug. Es gibt Auswahl, Vielfalt, Genuss. Brot ist einfach immer da. Darum werfen wir es auch eifrig weg. Ich habe es nachgeguckt. 19 Kilogramm Brot wirft der Österreicher jährlich weg. Ich habe das ausgerechnet, 19 Kilo, das heißt rund 380 Semmeln pro Person. Ehe ihr nun fürchtet, ich würde jetzt eine altersweise Moralpredigt halten, will ich gleich auf den Punkt kommen. Wenn wir Erzählungen hören von den Großeltern, dann spüren wir vielleicht etwas davon, dass es ein Wunder ist, wenn täglich der Tisch gedeckt ist. Ich erinnere mich an Geschichten über den Krieg, die ich als Junge hörte. Ich hatte ältere Eltern. Geschichten über den Hungerwinter 1944. Mein Vater war in ein Lager nach Deutschland deportiert worden und beschreibt in seinem Tagebuch, wie die Männer bei der Verteilung wie Wölfe um ein Stück Brot kämpften. Wie Wölfe. Und meine Tante musste sich während der Hungerwinter in Rotterdam um ihre alten Eltern kümmern. Sie hat mir erzählt, wie man überall nach Essen suchte, auf den Schwarzmarkt ging und tauschte, als Land fuhr und die Reste von den Velden aufsammelte, meer oder weniger geduldet von den Bauern. Man hatte immer Hunger, jeden Tag. Manchen ließ das völlig verrohen. Und später haben wir die andere Seite mitbekommen. Dann waren wir als Familie, haben wir Deutschland besucht und gehört, wie die Menschen da in Deutschland die Nachkriegszeit erlebt hatten. Und im Schulunterricht lasen wir die Bücher von Heinrich Böll. Ich weiß noch, wie sehr mich mir bewegt hat, was Wolfhard Borchert einmal schrieb. Quote, als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Hause. Aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen totschlagen, sagte der Richter. Warum nicht? Fragte der Soldat. Diese Sommer, in einem Heimatmuseum in Deffereckental, habe ich erfahren, dass früher auf dem Land, ich weiß nicht wie das war in Oberösterreich, maar früher auf dem Land, vor dem Anschneiden des Brotes, drei Kreuze mit dem Messer auf die Unterseite gezeichnet werden. Ich gucke mal nach Oma. Kannst du dich das erinnern, so etwas? Ja? Auch hier. Okay. Ein kleiner Ritus, glaube ich, als Dank für das tägliche Brot, als eine Gabe Gottes. Kennt ihr das Brauch? Ja? Okay. Oh ja. Das hat man mir da in der Deffereckental erzählt. Und ich bin... Genau. Ich bin noch zozeer Nachtkriegskind, ich durfde ein Brot nie wegwerfen. Das Schulbrot wegzuwerfen war wie ein Vrevel bei uns. Und genauso ist es, wenn wir die Bibel aufschlagen. Dann lesen wir von Menschen, für die Brot nicht das Gegebene war, sondern das Erbetene. Nicht das Selbstverständliche, sondern das wunderbar Geschenkte und mit Bedacht Verzehrte. Und wir begegnen Jesus, dem das Brot am Herzen liegt. Sogar siebenmal, wird von einem Tag erzählt, an dem unser Heiland aus ganz wenig ganz viel machte. Wie er die mageren Gaben eines kleinen Jungen nimmt, etwas Brot, etwas Fleisch, wie er sie in Händen hält, dem Schöpfer dankt und aufstaat. An jedem, bis es langt, und darüber hinaus, es gab übrig. Aus Hunger wird Sättigung. Brot wird geschenkt. Jesus kümmert sich, weil wir ohne Brot nicht leben können. Also, die beiden, Jesus und Brot, sie hören zusammen. Zweitens die Bitte. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Wer irgendwann in unserem Land beten lernte, der lernte sicher auch diesen Satz. Jesus hat in den wenigen Zeilen seines Gebets alles enthalten, was wir brauchen. Auch das tägliche Brot. Die Gelehrten ringen seit langem um die genaue Übersetzung. Vielleicht bedeutet es, unser Brot für morgen gib uns heute. Damit wir genug haben und ruhig schlafen, weil wir wissen, über den morgigen Tag werden wir kommen. Die Bitte sagt, Leben und Überleben versteht sich nicht von selbst. Unsere Lebenswelt ist zerbrechlich. Sie könnte jederzeit einstürzen. Und dass es reicht, ist Gabe. Und damit es reicht, darum beten wir. So sehr wir uns heute sicher fühlen, wer betet, spürt, ich habe es am Ende doch nicht in der Hand. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wer irgendwann nicht nur beten lernte, sondern auch das ungeheure Privileg eines Konfirmandenunterrichts genoss, der lernte auch, wie der Katechismus diese Bitte verstand. Er lernte, wie dieser vom Brot ausging, dann aber mit allem, was wir zum Leben brauchen. Hör mal, damit beten wir Sonntag 50, versorge uns mit allem, was wir für Leib und Leben nötig ist. Das Brot sicher, aber Brot in diesem Sinne heißt das zum Überleben Nötige. Darum bitten wir, wenn wir fragen um das tägliche Brot. Und bei Martin Luther im kleinen Katechismus steht es so. Was heißt denn tägliches Brot? Alles was nood tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Übrigens, fromm ist damals einfach gut. Es passt, es taugt. Erst denkt ihr vielleicht, wie altmodisch. Aber dann, wie umfassend, wirklich das Nötige. Denn wenn es darauf ankommt, brauche ich nicht den Überfluss, aber ich brauche Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ach, und Gesundheit wäre auch praktisch. Integere Regierungen, Frieden, kein Krieg. Am Ende ist es das, was passt. Das tägliche Brot eben. Das tägliche Brot, nicht nur Kalorien. Und unser Katechismus geht weiter. Lehre uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist. Betende Menschen haben immer verstanden, was ich brauche, ist Gabe, Wunder, Geschenk, erhörte Bitte. Und dass unser Vater im Himmel es auch segnet. Zitat, dass ohne deinen Segen unsere Sorgen und unsere Arbeit, wie auch deine Gaben, uns nichts nützen. Unser kürzestes Tischgebet, Herr, segne diese Gabe. So lehrt Jesus beten. So erweitert er unseren Blick, dass alles gehört zum Leben. Unser Leben, unser Alltag. Auch ist es schon interessant, hè? Das ganz Materielle ist Gott heilig. Er kümmert sich. Dritter Punkt. Unser Antwort. Was ist unsere Antwort? Danken. Dankbarkeit. Wenn Jesus Brot in die Hand nimmt, dankt er. Man kann das leicht überlesen, aber bitte achte darauf, wenn du die Evangelien liest, Jesus tut das jedes Mal. Er dankt. Er spricht den Segen über den Gaben, er hält inne, bevor er aufsteilt oder zelfs isst. Er dankt, weil das Brot Gabe ist. Wunderbar, der Sohn Gottes, indem er das tut, mit dieser schlichten Geste einfach, er nimmt seinen Platz ein als Mensch. Wer dankt, wird menschlich. Ich bin Mensch, das heißt begabt, beschenkt, empfangender, viel mehr empfangender als machender. Danken. Und das, was ich gleich esse, ist Gabe. Nicht belangloses Ding, nicht achtloos verspeist, sondern mit Dank empfangen. Wer dankt, schaut von der Gabe zum Geber. Zum großen Brotgeber. Die Gabe verweist ihn auf Gottes Großzügigkeit. Wer dankt, tut einen Schritt. Ich brauche das Brot, sagt er. Aber meer nog brauche ich den, der Ursprung alles Guten ist. Den, der das Brot gibt. Und erlaubt mir heute Abend zwei kleine Hinweise. Manchmal höre ich bei Mahlzeiten, möchte eben noch jemand beten? Oder ich sehe auch unter Christen, wie Mahlzeiten einfach irgendwie beginnen. Guten Appetit. Mahlzeit. Vielleicht denken wir, ach ja, diese alten Sitten, die brauchen wir doch nicht mehr. Ich bin mir da nicht so sicher, ob nicht solche kleinen Sitten in der Familie und in der Kirche unser Glauben nähren und unser Leben davor bewahren, zu verflachen. Wisst ihr, wie das Tischgebet im Englisch heißt? To say grace. Wir rufen die Gnade aus. Und dann wird der Leib satt und das Herz froh. Say grace. O Gott, von dem wir alles haben, wir preisen dich für alle Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. O segne auch, was du uns gibst. Amen. Ein Beispiel. Ich habe mit den Jungs auf dem Konfirmandenunterricht jedes Mal auch ein Tischgebet gelesen, um die ein bisschen zu praktizieren. Und auch ein Nachttischbeispiel. Reichlich war der Tisch gedeckt und es hat mir gut geschmeckt. Was wir haben, kommt von dir, lieber Gott. Wir danken dir. Amen. En der zweite Hinweis hat damit zu tun, dass wir wieder, Gott sei Dank, hier in Neuhofen, in Lukas ein Kind unter uns haben. Der kleine Lukas. Darf ich mal fragen, wie passiert das eigentlich, dass Kinder anfangen zu begreifen, dass wir glauben? Das ist auch interessant mit die Enkelkinder. Und wie wir glauben, wie passiert das eigentlich? Dass wir überzeugt sind, dass es eine unsichtbare, aber höchst lebendige Wirklichkeit gibt. Über uns, um uns herum. Wie fangen Kinder an, das zu begreifen? Die Antwort ist einfacher, als du vielleicht denkst. Kinder fangen an, das zu begreifen und nachzuvollziehen, wenn sie sehen, hören, sag mal, mitbekommen, dass die Mama, dass der Papa sich beugen, die Augen schließen, den Kopf senken, die Hände ausstrecken und beten und danken und mit Leib und Seele sich anvertrauen. Wenn Kinder das immer wieder erleben, wenn die Mahlzeit nicht einfach beginnt, sondern zuerst ein Dank gesagt wird, dann schreibt sich das in ihre Seele ein. Da ist ein Vater, da ist Jesus. Auf den kann ich mich verlassen, denn Papa, Mama, tut es auch. Dann viertens, unsere Mission. Da hast du schon gedacht, was gibt es einen Zusammenhang zwischen unserer Mission hier in Neuhofen und so ein einfaches Tischgebet? Ja, ja. Jetzt kommen wir ein weiteres in den Blick, das gemeinsame Essen. Ist das nicht schön? Jesus liebte die Tischgemeinschaft. Und hochinteressant, er ließ sich auch immer wieder einladen. Schon aufgefallen? Immer wieder Einladung und dann kommt er. Fariseer, hochwertige Leute, ganz einfache Leute, immer war er dabei. Er pflegte die Gemeinschaft beim Essen, das Gespräch. Die Musik, guten Wein, frisch gefangener Fisch, knuspriges Brot, gemeinsam. Und auch als er so viele speiste, ließ er sie zuerst in Gruppen lagern. Sie aßen zusammen. Das hat wieder mit dieser Auslegung der Katechismus zu tun. Wir brauchen offenbar mehr als eine Kalorienaufnahme. Wir brauchen fromme Eheleute und Kinder, getreue Nachbarn, gute Freunde. Gemeinsam essen bedeutet nicht Kalorienaufnahme, die zeit- und ortsgleich zur Kalorienaufnahme mit anderen stattfindet. Meine Lieben, gemeinsames Essen ist mehr. Es ist Gemeinschaft. Es bedeutet Anerkennung des anderen. Aufmerksamkeit für den anderen. Geteilte Lebenszeit und ist was dass wir vor dem Angesicht des Herrn tun, als christliche, glaubende Menschen. Wir werden Kumpane. Kennst du das Wort, das alte Wort Kumpan? Kumpel, Kumpan. Kumpan verbindet Panis, das Brot, mit Kum, miteinander. Der Kumpan ist, mit dem ich das Brot teile. Wir nähern uns immer mehr dem Ziel, worum es beim Brot eigentlich geht. Und jetzt haben wir eine wichtige Station erreicht. Jesus isst das Brot mit anderen. Er dankt, teilt und teilt aus. Wir brauchen das Brot und wir brauchen den anderen. Wir brauchen sein Ohr. Er braucht unser Ohr. Auch dafür zwei Beispiele. Von einem Kollegen habe ich einmal gelernt, dass er sich immer vornimmt, wenn er Gäste hat, die Gäste vertieft zu Wort kommen zu lassen. Und er ist wirklich ein Redner. Das ist für ihn wirklich eine Disziplin, dass er wirklich genau zuhört. Nachzufragen. Ich meine nicht eindringen ins Privateste, aber zu erkunden, wie der tickt. Die mit mir das Brot teilt. Kennt ihr das Konzept des Co-Housing? Die Architektin Grace Kim hat es beschrieben als ein Projekt gegen Isolation. Co-Housing meint, in einem Mehrfamilienhaus gibt es private Wohnungen, aber auch einen gemeinsamen Bereich, wo Kinder spielen, wo man zusammensitzt, redet bei einem Café oder gemeinsam isst. Und Grace Kim lebt selbst in einem solchen Haus, wo in jeder Woche ein gemeinsames Essen stattfindet. Und sie sagt, wo man zusammen isst, wird Isolation überwunden. Man fängt an, gemeinsame Aktivitäten zu planen oder sich gegenseitig Dinge auszuleihen. Das gemeinsame Essen knüpft ein Band. Ist interessant, oder? Auch nicht gläubige Menschen, sie ist, inwieweit ich weiß, aber sie ist, glaube ich, keine Christin. Aber auch nicht gläubige Menschen spüren, dass wir das brauchen. Nicht nur das tägliche, sondern das gemeinsame Brot. Es ist vielleicht eine sinnvolle Idee, wenn wir Menschen einladen wollen, als Gemeinde zusammen essen. Egal ob in der Kirche oder anderswo. Aber ist das nicht aufwendig? Für die das moeten voorbereiden, lästig, mühsam, mag zijn. Maar in de Tischgemeinschaft leben wir in de Spur Jesu. Die wichtigsten Gespräche führte er bei Tisch. Er hörte zu. Er zeigte aufrichtiges Interesse. Er sagte entscheidende Dinge. Lesen Sie mal Johannes 13 bis 17. Entscheidende Dinge am Tisch. Er hörte zu. Er zeigte aufrichtiges Interesse. Er sagte, seine Tischgemeinschaften sind Tischgemeinschaften nicht der Ort, der uns als Gemeinde am dichtesten mit Menschen verknüpft, am nächsten an das heranreicht, was Menschen als nötig einleuchtet. Gemeinsam essen. Den Raum weit machen für Geschichten und Fragen der Menschen und vor Gottes Angesicht in seiner Nähe das Brot brechen. Saying Grace. Wir decken anderen den Tisch oder lassen uns zu Tisch bieten und teilen das Brot miteinander. Zum Schluss, fünftens. Das Brot des Lebens. Gut. Wir haben gehört, wie sich Jesus um das tägliche Brot sorgt. Gehört, wie er sich um den knurrenden Magen kümmert. Und um all das, was wir noch so brauchen. Das Leben auf Erden ist ihm wirklich kostbaar. Und das Brot heilig. Das hilft schon, all das auch in unserer Mission zu schätzen. Fatalerweise biegen wir an genau dieser Stelle gerne falsch ab. Als die Menge nicht mehr hungrig war, kam ihnen der Gedanke, wäre das toll, immer so gut versorgt zu sein. Sie hätten gerne ein Abo auf das Brotwunder. Ein Brotwunderpauschal. Und das sagte sie Jesus auch. Sie erinnern ihn an Mose in der Wüste. Das hätte damals eine Weile funktioniert, oder? Aber Jesus spielt nicht mit. Er muss noch einen Schritt weitergehen. Er ist noch nicht am Ziel. Er ist nicht ihr Brot, König. Er bremst ihre Begeisterung und enttäuscht ihre Hoffnung. Meine Lieben, der Mensch lebt nicht von diesem Brot allein. Das ist noch nicht genug. Und Jesus sagt es noch schärfer. Was ihr braucht, ist mehr als das tägliche Brot. Klar braucht ihr das tägliche Brot. Aber wenn ihr das habt, es könnte sein, dass euch immer noch das Entscheidende fehlt. Ihr werdet hungrig bleiben. Ihr werdet nach mehr dürsten. Ihr werdet Sehnsucht spüren. Es wird euch an Erfüllung mangeln. Und dann könnt ihr natürlich einfach den Nachschub ab Brot steigen. Immer mehr. Und heute werden wir dann sagen, immer hochwertiger. Immer besser. Aber das löst euer Problem nicht. Was sagt ihr? Die Leute verstehen ihn nicht. Zu kompliziert. Also es geht Jesus um Brot, aber nicht das tägliche, nicht das irdische Brot. Was meint ihr denn? Haben wir eben begriffen, dass Brot heilig ist, sollen wir jetzt hören, dass der Heilige Brot ist. Zum ersten Mal im Evangelium, das ist hier, zum ersten Mal sagt Jesus, ich bin. Sagt er oft im Johannes Evangelium. Hier fängt es an. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Was bedeutet das? Pass auf, jetzt wird ziemlich radikal. Jesus zerstört auf einmal alle Lieblingsvorstellungen von Gott. Weißt du, Lieblingsvorstellungen von Gott funktionieren so. Da ist Gott und der kann was für mich tun. Aber dazu muss ich ihm füttern. Du musst ihm Opfer bringen. Dann tut er vielleicht etwas für dich. In der Antike war das wortwörtlich gemeint. Man brachte den Göttern Futter und stelte sie sich als extrem hungrigen Wesen vor. Sollen wir ihnen Nahrung opfern? Vielleicht tun sie dan etwas für uns. Do ut es, sagten die Römer. Gib, damit du etwas bekommst. Aber Jesus verstört diese Idee total und stelt sie auf den Kopf. Ich bin die Nahrung, die ihr braucht. Ich opfere mich. Ich gebe mich für euch hin. Ich will dafür da sein, dass euer Hunger gestillt wird. Was bedeutet das? Und jetzt sind wir kurz vor dem Ziel. Und ich bin gespannt, ob ihr den Weg zu Ende mitgeht. Jesus sagt, ich bin. Ich bin das Brot. Das Brot des Lebens. Denn am Ende des Tages braucht ihr nicht etwas, sondern jemanden. Nicht etwas, sondern mich. Am Ende des Tages bin ich es, der euren Hunger stillt. Ich bin das Brot, das rettet vor dem Hungertod. Ich bin das Brot, das für dein anstrengende Leben Kraft gibt, Mut macht. Ich bin das Brot, das dein Herz leicht und froh macht. Ich bin das Brot, das dich am Leben hält, selbst wenn dir Tod zuschlägt. Ich bin das Brot. Mich braucht ihr mehr als alles andere. Wenn du nur mich hast, kunt een lijp und Seele verschmachten, aber du wärst dennoch geborgen, dennoch getröstet. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Nicht, was ich euch gebe, sondern wer ich für euch bin. Darauf kommt es an. Nochmal, nicht, was ich euch gebe. Das ist so fundamental im Evangelium. Nicht, was ich gebe, sondern wer ich für euch bin. Darum geht's. Also, zusammenfasst. Jesus kümmert die knurrende Magen. Jesus hat im Blick, was wir alles brauchen. Denn wir den Vater beten um das tägliche Brot. Jesus leert ons zu danken. Und so den Blick von der Gabe zum Geber zu lenken. Jesus führt uns zusammen als Kumpane, die ihr Leben teilen. Und dann sind wir am Herzen aller Dinge. Du kleines Menschenkind, der lebendige Gott ist bereit, sich dir zu schenken. Brot des Lebens für Zeit und Ewigkeit. Und so hören wir das Evangelium von Jesus, dem Brot des Lebens. Wir haben angefangen in Johannes 6. Wir enden auch in Johannes Kapitel 6, die letzte Verse 30 bis 35. Ich lese aus der Basisbibel. Die Leute fragten weiter: Was ist das denn für ein Zeichen, das du vollbringst? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was wirst du also tun? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren das Manna gegessen. In den Heiligen Schriften steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Darauf sagte Jesus zu den Leuten: Amen, Amen, das sage ich euch. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das Leben schenkt. Sie baten ihn: Herr, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Nie mehr. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Meine Lieben, das ist das Evangelium. Amen. Sollen wir miteinander danken? Vater im Himmel, als deine Familie kommen wir nach der Predigt wieder zu dir. Und ja, wir wollen dir danken. Denn es ist wirklich schön, alles von dir zu bekommen. Alles in deinem Haus. Daar wonen kunnen. Und deiner Fürsorge sicher zu sein. Aber lieber Vater, wir wollen dich auch ausdrücklich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist in dieser Weise beeinflusst. Dass wir unser Leben als ein Geschenk sehen, als gegeben, um dir zu dienen, um deine Ehre zu suchen, dich als König anzuerkennen und um zu tun, was du willst. Das ist gut. Aber, ehrlich Vater, es ist auch eine Aufgabe für fehlgeleitete Menschen. Aber es ist gut. Und wenn du König bist, dann ist alles gut. Wenn du geehrt wirst, dann segnest du das mit Glück. Aber es gibt so viel, was dem bei uns zuwiderläuft. Leer uns dir ganz hinzugeben und uns dir zu widmen. Und wie schön dann, dass wir uns deiner Fürsorge sicher sein können. Auch für alles, was wir so täglich an Essen und Trinken und Kleidung, ja, und gute Beziehungen brauchen. Für alles, was wir zum Arbeiten brauchen, selbst zum Urlaub feiern. Und dass du das garantierst, danke dafür. Wir wissen, auch dein Sohn hat dafür gelitten. Zodat we zeggen kunnen dat ons brood bloed aan zich had. Dat is bloed Christi, die zelfs dat brood des levens is. Daarom leren ons dieses brood dass er sich so teuer verdient hat, gut in deinen Dienst einzusetzen und in der Zuversicht zu leben, dass du uns immer alles geben wirst, was wir brauchen. Dann können wir uns freuen und wirklich glücklich sein. Und so möchtest du uns sehen. Wirst du das durch deinen Heiligen Geist in deiner Güte wirken? Amen.